zu dürfen. Ich muss zugeben, das ist mein Lieblingsthema, ist das Thema Ehe. Und Johannes Paul II. Sagte mal, ich habe mich in die sozusagen menschliche Ehe verliebt. Ja, ich habe die menschliche Ehe lieben gelernt. Und mir geschieht das auch. Ich schätze immer mehr dieses Thema und versuche zu lernen, zu verstehen und dann zu teilen, das, was man lernen darf. Und habe selber die Freude und das Glück, auch Eltern zu haben, die weiter an ihrer Ehe arbeiten. Und das ist schon sehr wichtig für die Kinder, je größer sie werden. Ich bin zwar kein Kind mehr, aber man bleibt trotzdem Kind. Ja? Seit 50 dieses Jahr. Und je älter man wird, desto wichtiger ist es für einen zu sehen, dass die Eltern nicht aufhören zu lieben. Also nie unterschätzen das. Drum danke ich Ihnen sehr, Petra und Felix, für diese Initiative und Ihnen beiden auch. Natürlich ist es eigentlich die Petra, die wollte, dass der Felix mal was hört. Wieder. Alter Trick natürlich, ja. Und veranstaltet so eine Sache, damit es unauffälliger ist. Und auch Ihnen beiden und allen, die mitgewirkt haben. Ja, es ist eine schöne Gelegenheit. Und was ich mir wünsche, ist, dass Sie am heutigen Tag einfach den ein oder anderen Gedanken mit nach Hause nehmen, wo Sie sagen können, ach schau, das ist interessant, das hatte ich so noch nicht überlegt. So, das kann uns auf unserem Weg vielleicht helfen, einfach der Sache nochmal anders ins Gesicht zu schauen. Das wäre so mein Wunsch. Ja. Das haben wir heute so gestaltet, dass zwei Impulse sind, zwei Vorträge. Und nach diesen Vorträgen ist jeweils Zeit, wo ich mir wünschen würde, dass Sie zunächst mal ein Momentchen versuchen zu nehmen als Paar, im Maße des Möglichen, mit ein paar Fragen, die ich hier auf dem Zettel geschrieben habe, einfach so ein bisschen gemeinsam als Paar zu sprechen über die ein oder andere Frage, weil das einfach gut ist. Ja. Und dann haben wir Mittag, und dann nehmen wir uns aber auch Zeit zusammen zu reden natürlich, dann ist Mittagessen und am Nachmittag nochmal dasselbe. Und am Schluss haben wir eine Messe. Und während der Messe würde ich Sie einladen, wenn Sie das wollen. Da habe ich ausgedruckt auch so eine Art Erneuerung vom Eheversprechen, dass man dann alle zusammen sagen kann. Weil es einzeln zu sagen wäre ein bisschen peinlich, aber alle zusammen sagen kann. Und Sie werden sehen, das ist so ein bisschen umformuliert, auch so nach den Inhalten dieses Tages. Und das tut ganz gut, einfach nochmal zu sagen, ich entscheide mich von neuem. Der heilige Augustinus sagt, wirkliches Glück besteht darin, immer wieder neu zu wählen, was man schon hat. Immer wieder neu zu wählen, was man schon hat. Und das ist schön, weil das kann der Mensch tun. Der Mensch kann neu sich entscheiden, für was er schon hat. Und allein das ist schon gut und sinnvoll. Da möchte ich jetzt mit Ihnen ein kleines Gebet sprechen zum Heiligen Geist. Ich habe das nur. Achso, ja. Die Wespe schwimmt gerade.
Hat jemand anders benutzt?
Ja, aber ich nehme gerne Wasser, genau, das ist gut so. Dann kommen die Wespen nicht so. Die wird getauft gerade, die Wespe.
Apfelschorle,
ist auch schön, ja. Gut, dann beten wir zum Heiligen Geist. Bleiben ruhig jetzt mal. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger Gott. Wir danken dir für diese Gelegenheit, die du uns gibst, uns mit dem zu beschäftigen, was dir am Herzen liegt, nämlich das Menschsein und die Berufung zur Liebe. Wir alle sind gerufen, lieben zu lernen. Wir sind ein paar Jahre auf dieser Welt und in diesen Jahren geht es prinzipiell darum, dienen zu lernen und lieben zu lernen, leben zu lernen. Wir sind nicht hier, um uns zu installieren. Wir sind nicht hier, um ewig hier zu bleiben. Wir sind nicht hier, damit alles gelingt, sondern wir sind hier, um leben zu lernen, um lieben zu lernen, um dienen zu lernen. Wir bitten dich jetzt, sende uns deinen Heiligen Geist, den du uns versprochen hast, als du mit deinen Jüngern warst. Und du hast uns gesagt, er würde uns an alles erinnern, was du uns gesagt hast, und er würde uns zur Fülle führen. Und wir alle suchen Fülle in unserem Leben. Herr, wir danken dir, dass du treu bist und wir bauen auf deine Treue. Und wir danken dir jetzt schon für das, was du heute in unseren Herzen wirken wirst. Durch das, was wir hören, durch das, was wir besprechen werden. Oder vielleicht auch durch das, was wir eben nicht hören werden, aber was uns einfallen wird. Du hast uns ein großes Herz, einen großen Geist gegeben. Bewege heute diesen Geist und fülle ihn mit deiner Gegenwart, damit wir lieben, was du liebst und tun, was du tust. Maria, dich bitten wir um deinen besonderen Segen und deinen Beistand. Dir hat Jesus uns anvertraut am Fuß des Kreuzes. Du hast ihr gesagt, das sind deine Jünger, siehe dein Sohn, siehe deine Kinder. Und seitdem fühlst du dich verantwortlich. Und ich möchte dir, Maria, heute diese ganzen Paare hier, diese ganzen Menschen anempfehlen und das, was in ihrem Leben geschieht, damit du sie immer wieder auf den Weg des wahren Lebens, der wahren Liebe, des wahren Dienens zurückführst, damit du sie immer wieder zum Ort des Segens und zum Ort der Gegenwart Gottes machst. Zu dir, Maria, wollen wir gemeinsam beten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also willkommen allen hier. Es gibt bei solchen Ehetagen immer diejenigen, die sehr schnell entscheiden zu kommen. Und dann gibt es andere, die mitkommen, weil man oft zu zweit zu solchen Tagen kommt. Aber dann gibt es auch diejenigen, die vielleicht etwas unfreiwilliger hier sind. Aber ich glaube, für jeden ist an so einem Tag was dabei. Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck einer Person, die ich, ja, wo ich gestern die Messe, das Requiem, nie zu spät. Ein Mitbruder, was für eine Freude. Ich stehe noch ganz also unter dem Eindruck einer Person, wo ich gestern das Requiem gefeiert habe und morgen die Beisetzung feiern werde. Eine Frau, die ist 57 Jahre alt und die ist nach 5 Jahren Krebsleiden gestorben. Und wirklich, man kann sagen, dieses Ehepaar und dieser Mensch ist zu einem Ort von so viel Segen geworden. Das habe ich so noch nie erlebt. Ein Mensch, der so vorbereitet geht, wo die Messe gar nicht traurig war, sondern einfach nur ein ganz normales Weitergehen und Hinübergehen in die Ewigkeit. Und diese Frau sagte, vor einem Monat noch, als wir gesprochen haben, sagte sie mir, weil sie hatte nach einem Jahr Krebs, war so ein Moment, wo der Krebs weg war, da war eine Krankensalbung und das war irgendwie plötzlich der Krebs weg, also das geschieht natürlich auch, ja. Und dann kam wieder ein Rückfall und sie sagte mir, damals war ich geheilt, aber ich war nicht gerettet, weil ich habe sofort wieder mein Leben angefangen und habe Gott recht schnell wieder vergessen. Und heute bin ich zwar nicht geheilt, aber heute bin ich gerettet. Heute habe ich Gott gefunden mit meinem Mann und mit meiner Familie. Und das ist so ein Satz, der mich unglaublich berührt hat, weil ich mir denke, wir sagen oft Gott, was er eigentlich tun soll. Und Gott sagt, ich höre dich schon, aber lass mich mal machen. Gott ist nicht primär einer, der uns heilt, sondern er ist primär einer, der uns rettet. Manchmal braucht es Heilung, um gerettet zu werden. Und manchmal vielleicht nicht. Ja. Er ist nicht primär einer, der unsere Probleme löst, sondern er ist primär einer, der uns beibringt, wie man lebt. Wenn wir auf sein Leben schauen und ihm sozusagen Zugang gewähren zu unserem Leben, dann bringt er uns bei zu leben. Und er ist auch nicht einer, der den anderen schließlich mal ändert. Wir können Gott bitten, dass der andere ein bisschen anders wird. Sondern er ist einer, der uns beibringt, wie man dem anderen anders anschauen kann, wie man ihm anders ins Gesicht schauen kann. Ja, und interessant, diese Frau hatte vor der Krankheit 15 Jahre Theologie studiert. Das gibt es in Frankreich manchmal, das machen Franzosen, die katholischen Franzosen sind manchmal so. Ja, und ihr Mann fand das immer ein bisschen seltsam. Und dann, oder sehr seltsam, und dann, was auch verständlich ist, irgendwo. Und dann sagte er gestern im Zeugnis bei der Messe, sie hat 15 Jahre Theologie studiert und durch die Krankheit hat sie Jesus dann kennengelernt. Ja, das war also auch unglaublich. Ja, man sagt, das ist, ja, aber das ist eben dieses Studieren und dann dieses Kennenlernen durch die Begegnung. Ich möchte heute Vormittag mit Ihnen reden über ein paar Gedanken von Johannes Paul II., die mich in den letzten 12 Monaten sehr geprägt haben und sehr zum Nachdenken gebracht haben und beim ganzen Blick auf Mann und Frau und die Ehe einiges Neues, wirklich Neues und Bewegendes hinzugefügt haben. Und am Nachmittag möchte ich mit Ihnen einfach nochmal über die Eheversprechen reden, aber aus Sicht von so und so viele Jahre verheiratet, was die dann bedeuten nach einem Jahr, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 30 Jahren. Heute war ich mit Klaus Allofs im Flugzeug und er sagte mir ganz stolz, dass er 33 Jahre verheiratet ist. Also auch da habe ich dann gleich gefragt, wie ist das denn? Weil er war mit seiner Frau und das war schön, das zu sehen. Für die, die ihn nicht kennen, ist ein berühmter Fußballspieler gewesen, als ich ein Kind war. Das ist ein Weilchen her. Also, ich möchte erstmal einen Text mit Ihnen lesen. Genesis Kapitel 2. Wenn wir Genesis lesen, denken wir mal daran, das sind symbolische Texte vom Genesis, aber nicht weniger wahr. Ja, es sind keine wissenschaftlichen Texte, sondern es sind Texte, die uns Wahrheit über Gott und den Menschen beibringen. Ja, in der Bibel gibt es ja symbolische Texte, es gibt poetische Texte, wie das Buch der Weisheit, die Psalmen. Ja, es gibt geschichtliche Texte, wie das Evangelium, auch Teile aus dem Alten Testament. Aber dann gibt es diese symbolischen Texte, wie Genesis oder wie das Buch Hiob über das Leid, das Buch Tobit über die Liebe, die uns zwar nicht die Geschichte wörtlich und historisch und wissenschaftlich darlegen, aber uns wie ein Bild, sagen wir, doch Wahrheit kommunizieren. Und das ist nicht weniger wichtig. Ja. So wie ein Bild von einem Großvater nicht weniger wichtig ist als sein Tagebuch. Das sind andere Realitäten. Gott der Herr nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Dann gebot Gott der Herr dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Gott der Herr formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte sein Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels, allen Tieren des Feldes, aber eine Hilfe, die dem Menschen ebenbürtig war, fand er nicht. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an. Und sie werden ein Fleisch. Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Interessant, wenn man so einen Text als Erwachsener nochmal in Ruhe hört und vielleicht auch später nochmal liest, da steckt so vieles drin, über das man jetzt reden und nachdenken könnte. Ja. Wir werden uns auf ein paar Gedanken konzentrieren. Sie erinnern sich vielleicht, wenn Gott sozusagen stufenweise die Erde schafft, das Licht zuerst und dann ja, das Wasser und dann die Erde und alles. Sagt er, es ist gut, die Schöpfung ist gut. Und es ist schön, das für uns zu wissen, die Schöpfung ist gut, weil sie Ausdruck ist von der Güte Gottes und von der Schönheit Gottes. Man kann die Schöpfung sehen und sagen, wie schön, und man kann die Schöpfung sehen und sagen, woher kommst du, Schöpfung? Augustinus stellt der Schöpfung diese Frage. Er sagt, bist du es, der mich geschaffen hat? Und die Schöpfung sagt in jeden Formen der Schöpfung, du musst weitergehen. Der mich gemacht hat, der mich geschaffen hat, der ist weiter oben. Sie wissen vielleicht, dass es in der Philosophie die sogenannten 4 Transzendentalen gibt. Es sind 4 Wesensmerkmale, an denen man erkennt, dass Gott da war, sozusagen. Das eine ist die Schönheit. Ich frage die Kinder manchmal, wenn du von der Schule zurückkommst und dein Zimmer ist aufgeräumt, sagst du dann, das war Zufall oder, nee, das war meine Mutter. Ja. Okay, gut. Schönheit ist Zeichen, dass jemand da war, der liebt. Immer. Schönheit ist nie Zufall. Und das wissen wir tief im Herzen. Man kann es sich mit dem Kopf wegrationalisieren. Aber diese Stimme vom Herzen spricht viel deutlicher. Die weiß mehr, als der Kopf weiß. Und wir müssen lernen, auf diese Stimme zu hören. Inmitten all der anderen Stimmen, die wir in uns hören. Schönheit, dann gibt es die Güte. Wenn ein Mensch gütig ist, das zieht uns unwiderstehlich an. Aber da ist eben mehr als nur dieser Mensch. Da steckt was drin in diesem Menschen, wenn ein Mensch einfach gütig ist, nicht nachtragend ist, vergibt, warten kann, da ist, nicht nachträgt, nicht straft. Güte. Und dann Wahrheit. Wenn wir Wahrheit erleben, wenn wir Wahrheit hören, wenn wir Wahrheit sprechen, kommt Frieden ins Herz. Irgendwie ist es gut. Und dann auch Einheit, Zusammensein. Weil die Welt, alles strebt auseinander im Universum. Und wenn was bricht, dann ist es ungut. Und das Zusammenkommen ist aber immer auch eine Anstrengung. Es ist auch eine Entscheidung, die man immer wieder neu treffen kann und muss und die gut tut. Die ist nie automatisch, diese Einheit. Ein belgischer Klavierspieler und Mathematiker, der Atheist war, hat eines Tages den Nachthimmel gesehen, Sternenhimmel, und sagte, das ist so schön und das ist so groß und das ist so geordnet und das ist so wunderbar. Das kann nicht Zufall sein. Und er sagte, wenn ich mich an ein Klavier stelle und dann tue ich einen Zufallsgenerator daran und der spielt drauf los, bis dann eine Melodie rauskommt mit 8 Tönen, die irgendwie Sinn machen, das kann vielleicht geschehen, aber eine Sinfonie, niemals. Niemals. Und das da ist eine Sinfonie. Das ist kein Zufall. Ja? Und hat gesagt, woher kommt das? Und hat dann angefangen zu suchen. Der war relativ jung, der wusste sofort, gibt ein paar Keywords ein in Google und hat gefunden, anstatt irgendwelche esoterischen Sachen hätte man ja auch finden können. Ja, neulich habe ich eingegeben, Ritual Friedhof, weil normalerweise ist es ja nur Beisetzung und Messe und so, und kam sofort auf satanische Sachen drauf, also, und auf keine Ahnung was, und dachte, ah, katholisch. Dann sagte Google, ach so, ja. Also erstaunlich, ich habe das gar nicht überlegt. Das war gestern einfach nur Ritual, Friedhof, dachte, jetzt kommt irgendwie so Segen und sowas. Nee, es war 5 oder 6 Seiten, sofort als erstes, wie man Leute verwünschen kann. Also unglaublich, wirklich. Also man muss auch gut überlegen, was man da eingibt. Jedenfalls, also wenn wir Schönheit sehen, dann fragt sich ein intelligenter und suchender Mensch, woher kommt diese Schönheit? Ein kluger Mensch, der nachdenkt, wird nie Schönheit einfach nur zur Kenntnis nehmen. Das muss uns natürlich auch zum Nachdenken bringen. Und wir müssen auch immer wieder im anderen Schönheit entdecken. Und immer wieder sagen, du bist schön. Es ist etwas in dir, was schön ist. Und das will ich immer wieder neu entdecken. Was liebt Gott in dir? Versuchen rauszuzoomen sozusagen aus meinem Herzen, das eben ein gewöhntes Herz, das sich immer wieder gewöhnt an den anderen. Das ist eben so. Ich kenne alles von dir. Ich kenne dein Gesicht, ich kenne deinen Körper auswendig. Ich weiß alles von dir. Und Gott sagt, ja, schon. Aber schau doch mal genau hin. Schau doch mal tiefer hinein. Schau doch mal, was da Schönes drin ist. Schau doch mal, was ich da drin liebe. Versuch doch mal, deine Gedanken kurz beiseite zu tun und zu überlegen, was liebt denn mein Schöpfer an ihm oder an ihr so sehr? Und das können wir machen. Wir können da sozusagen abstrakt denken und neu umdenken. Einfach allein das schon mal neu auf den anderen schauen. Neu auf den anderen schauen. Und zu überlegen, diese Person neben mir, die ist von Gott gewollt. Gott hat irgendwann gesagt, ich will, dass es dich gibt. Und es kann sein, dass diese Person nicht immer so ist, wie ich das will. Und Gott sagt, ja, okay, fair enough. Aber ich will, dass diese Person existiert, weil da drinnen was steckt, was noch raus muss. Hilfst du mir, dass das rauskommt? Ich habe neulich mit einer Frau geredet, die ich vor 5 Jahren verheiratet habe. Er ist Franzose, sie ist Schottin. Er kommt von so einer so sehr hochstehenden Familie und sie von einer normalen Familie irgendwie. Und das war schon irgendwie immer so eine Sache. Aber tolle Frau und kluge Frau und tolle Mutter auch. Aber er hat seinen Vater sehr früh verloren und ist ein Mensch, der sehr viel Liebe braucht und auch sehr viel Zärtlichkeit, aber dann gleichzeitig sehr hart ist. Und sie ist eine Frau, die eine wunderbare Person ist, aber sie kriegt halt vieles nicht gebacken, einfach weil sie schnell stresst, aber auch weil er natürlich so hart ist, wie das so ist. Und das ging also immer schwieriger und sein Bruder sagt mir, den kenne ich sehr gut, mit dem arbeite ich viel zusammen, der sagt mir, Vater, wir müssen was machen, das geht auseinander. Und dann habe ich die mal getroffen und dann habe ich mal mit ihr geredet, vor 3 Wochen mit ihr am Telefon geredet und sie sagte nur noch, ich denke schon nur noch an nach der Ehe. Dann haben wir geredet und ich habe im Herzen drin gebetet, Heiliger Geist, hilf mir irgendwas zu sehen, irgendwas zu verstehen. Und dann habe ich sie gefragt, jetzt lassen wir mal die Ehe beiseite. Würdest du sagen, dass du heute der Mensch bist, der ihn am besten kennt? Dann sagt sie, ja, das schon. Könntest du dir vorstellen, was Gottes Traum für ihn ist? Nicht, was er haben soll, sondern wer er sein sollte eigentlich. Dann sagt sie, ja, das könnte ich. Und dann sage ich, vergiss mal deine Ehe, aber einfach schau ihn mal nur so an, um zu überlegen, wer ist eigentlich dieser Mensch und was steckt in ihm und wer sollte er, nicht in meinem kleinen Herzen und Kopf, sondern im Herzen Gottes, was wünscht sich eigentlich Gott, wer er wird, was muss da noch frei werden? Und dann habe ich sie gefragt, könntest du irgendwie so auf ihn schauen und vielleicht irgendwie Gott helfen, einfach nur mit ihm mal reden und einfach nur dir wünschen, dass er das wird, was Gott von ihm möchte. So, und dann haben wir weitergeredet und dann haben wir aufgehängt und ich habe mir gedacht, das ist vorbei. Ich dachte, na gut, schade. Und vor einer Woche schickt sie mir ein SMS und sagt, Paul, mein Blick auf ihn hat sich völlig verändert. Und seitdem ist er viel warmherziger zu mir. Und ich könnte mir sogar vorstellen, ihn wieder zu lieben. Ja. Also, das habe ich so auch noch nie erlebt, wirklich so einen starken Moment. Aber sie hat mir gesagt, diesen anderen Blick auf ihn, nicht, wer bist du für mich? Nein, 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 nein. Erstmal, wer bist du überhaupt? Wer ist diese Person neben mir? Von Gott gewollter Mensch. Unendlich wertvoll in sich selber. Unabhängig von mir. Unendlich wertvoll in sich selber. Wie schaue ich eigentlich auf dich? Ich war vor vielen Jahren in Düsseldorf in der Lambertuskirche. Lambertus, ne? Richtig betont, ne? Und das ist eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, ein paar von Ihnen schon mal erzählt. Aber da war ich beim Beichtehören, Night Fever, und wir waren 7 Priester und lauter junge Leute. Ich war auch noch viel jünger. Und der einzige Nicht-Jugendliche, sondern ein relativ großer, ziemlich gewaltiger, leicht mental gestörter Mensch, kam natürlich zu mir, ja. Aber Gott hat dann durch seinen Plan, ja. Es ging gar nicht um ihn, es ging um mich. Gott wollte mir eigentlich was beibringen. So. Und er kam zu mir und ich war so ein bisschen eigentlich, wieso kommt er jetzt zu mir? Und die anderen haben die ganzen Jugendlichen und so. Und war ganz blöd und auch egoistisch und denke, wieso ich und ich und ich und ich. Und es geht ja um mich, ja. Es geht ja nicht um ihn, ja, Beichter, es geht ja um mich. Völlig neben der, wirklich, à côté de la plaque, wie man auf Französisch sagt. Wirklich völlig neben der Platte sozusagen, und redet dann so ein bisschen zu laut und auch so, dass alle hören können und fängt dann an zu weinen und leicht gestört, redet Sachen, die auch keinen Sinn machen. Und ich merkte so 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und es blubbert so langsam hoch. Und ich war drauf und dran, ihm zu sagen, so guter Mann, jetzt, no is it you, ne? Gott segne Sie und tschüss, ja. Und hör plötzlich in meinem Herzen wirklich den Herrn, der klopft und sagt, Paolo, dürfte ich ihn jetzt mal lieben, so wie ich das eigentlich wollte? Weil dafür habe ich ihn eigentlich zu dir geschickt. Oder geht es jetzt nur um dich irgendwie? Ich dachte, Egoist, dachte ich, bin ja ein Idiot. Ja? Es ging mir nur um mich. Es ging mir nur, also schauen Sie, Priester sind auch nicht immer Heilige. Ja? Darum muss man für die Priester beten. Man kann auch mal richtig voll daneben sein. Ja? Und ich dachte mir, ich bin ein Idiot. Gott hat den zu mir geschickt, damit ich ihm seine Liebe schenke, nicht meine, seine. Ich bin ja ein Priester, ich gehöre mir ja nicht selber. Ja? Klammer auf, als Ehepaar gehört man sich ja auch nicht ganz selber, sondern wir gehören ja auch all denen, die uns sehen, denen wir begegnen. Die brauchen ja, die müssen ja sehen auch, dass Liebe weitergeht. Klammer zu. Und dann denke ich mir, ich bin ein Idiot. Und habe dann gesagt, okay, gut, dann machen wir das jetzt mal. Da habe ich überlegt, wie würde Gott jetzt diesen Mann gerne lieben? Einfach nur das, ganz unabhängig von mir. Da habe ich gesagt, 3, 2, 1, Scheune auf. Ja, so. Und habe das alles rausgelassen. Und war einfach nett mit ihm. Und am Schluss waren wir noch 20 Minuten zusammen. Und am Schluss lagen wir uns wirklich weinend in den Armen und haben uns umarmt. Und dann ging er weg. Und ich dachte mir, um ein Haar hätte ich den weggeschickt und hätte den tief verletzt. Einfach, weil ich ein Idiot war. Einfach, weil ich ein Egoist war und in dem Moment nur an mich selber gedacht hatte. Und dabei ging es gar nicht um mich. Wie schön, wenn wir im Leben sagen können, oder wenn Gott uns sagen würde, darf ich mich um dich kümmern, aber bitte, dass es dir nicht primär um dich selber geht. Möge es dir mal primär wirklich um den anderen gehen. Ich habe einen Mitbruder, der mir persönlich sehr schwer fällt. Das gibt es auch manchmal unter Priestern. Ja. Und es ist nicht der Bruder, der Vater Daniel. Sondern ein Mitbruder, der mir sehr schwer fällt, weil wir sehr ähnlich sind und weil wir viel Zeit zusammen verbringen und weil tausend Gründe. Und ich habe eben mühsamerweise gemerkt, dass je mehr ich mich entscheide, mit ihm nett zu sein, desto netter ist er. Das heißt, der macht das nicht von selber. Das funktioniert, wenn ich einfach mich entscheide, so, was könnte ich denn heute tun, um ihn froh zu machen? Das ist jeden Tag eine Entscheidung, die mir jeden Tag schwerfällt, gebe ich ganz offen zu. Ja. Aber das ist toll, dass das so ist. Das ist eben genau das, weil der Mensch braucht, dass es nicht automatisch ist. Dass man sich immer wieder aufraffen muss. Dass man immer wieder aus seinem kleinen Turm rausgehen muss, über die Straße und in den Turm des anderen mal rein. Und mal versuchen, die Welt aus der Sicht des anderen zu sehen und zu überlegen, was braucht er denn der andere, um sich geliebt zu fühlen? Und nicht Gerechtigkeitsdenken, aber du und ich und heute habe ich und morgen ist du. Und das funktioniert eben, Liebe funktioniert nicht so, das wissen Sie ja sehr gut auch. Also ich komme ein bisschen ab vom, nicht vom Thema, aber von meinem Vortrag, aber das ist schon gut. Also, die Schöpfung ist eigentlich dafür da, um den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen. Und wenn der Mensch mal verstanden hat, dass Schöpfung Zeichen ist eines Unsichtbaren, der da war, dann kann man sich eigentlich freuen über die Schöpfung. Drum ist es so, dass wenn wir einen schönen Sonnenuntergang sehen, dann irgendwie tut das gut. Ja. Wenn wir ein Kind, die Geburt eines Kindes sehen, dann irgendwas ist geheilt drin. Ne? Wenn wir ein Paar sehen, das sich an der Hand hält, tut das auch gut. Und wenn dieses Paar 50, 60 Jahre alt ist, tut das sogar noch mehr gut. Komischerweise halten die Leute sich an der Hand bis zur Hochzeit und dann irgendwie halten zumindest Männer, das ist, irgendwas ist da mit den Händen, das schwieriger wird.
Gar nicht.
Gar nicht. Nein, nein, das ist nicht immer so, aber das habe ich nur mal beobachtet. Ich habe nämlich ein Buch gelesen und da sagt eine Frau, spricht eine Frau über das, natürlich muss das eine Frau sein, die darüber spricht, weil die das versteht. Und die sagt, wenn die Männer nur wüssten, was das für uns bedeutet, wenn er meine Hand hält, das heißt nämlich für mich, wir sind zusammen, wir sind okay, wir kommen da durch. Da dachte ich, wow, ist das wirklich so? Und dann habe ich viele Frauen gefragt, die sagen, ja, das heißt das für mich. Ich glaube, als Mann will man das ja oft sagen, aber ist das? Funktioniert das? Also das ist natürlich nicht wissenschaftlich, ja, und das ist nicht 1:1 und 100%ig. Aber da ist schon sicher was dran. Hm? Ja. Also, das heißt Zeichen, ja, die Natur ist Zeichen. Und Jesus hat ja auch immer gesprochen in Parabeln und spricht, in Gleichnis, und in diesen Gleichnissen spricht er über die Zeichen. Ich weiß nicht, ob es weitergeht. Hier geht es weiter, genau. Leider. Entschuldigung. So. So, nochmal zur Schöpfung. Ah, Hilfe. Jetzt muss ich kurz konzentrieren. Ah, hier. Und dann hier. Oh Mann. Fehlt noch eins. Wir sind gleich soweit. So, jetzt. Also, ja, jetzt. Genau. Also der, der Buddhismus sagt ja, wir sind Teil von Gott und wir müssen uns irgendwie in ihn hinein befreien, wir müssen von unserem Leib loslassen, dass wir ganz Geist werden und irgendwie das selber eben schaffen durch Meditation und alles Mögliche. Und wir glauben, dass wir ein Gegenüber haben in Gott, ja, und dass diese Schöpfung Ausdruck dieses Gegenübers ist und dass diese Schöpfung uns daran erinnern kann, dass wir nicht alleine sind. Und wir glauben auch, dass die Schöpfung Frucht dieser Liebe Gottes ist, Ort, an der sich offenbart. Johannes Paul II. Sagt, die Identität Gottes ist nicht primär seine Allmacht und auch nicht primär sein Allwissen, sondern die tiefste Identität Gottes ist, dass er Geschenk seiner selber ist. Er ist ein sich Verschenkender. Und ich finde es interessant, Gott sozusagen in dieser Ebene mal anzuschauen. Also nicht zunächst ein Schöpfer und nicht zunächst ein Allwissender, der alles weiß, nicht zunächst ein Geist, sondern zunächst einmal ein sich Verschenkender. Das ist die Identität Gottes. Und die Natur, kann man sagen, ist sozusagen das Überfließen dieses sich Verschenkens. Und dann sagt Johannes Paul II., der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen und was uns Gott am ähnlichsten macht, ist diese Fähigkeit, sich zu verschenken. Das ist in uns ihn am ähnlichsten. Wenn Gott bei der Schöpfung sagt, sie ist gut, aber dann beim Menschen sagt, er ist sehr gut, dann muss in uns etwas ultimativ gut sein. Ja, und das muss man immer wieder entdecken im anderen Menschen. Etwas in uns muss ultimativ Gabe sein und Geschenk sein. Wenn Adam und Eva im Paradies sind, sagt also Gott zunächst mal, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Da ist zuerst Adam allein. Und Adam ist ja nicht Mann oder Frau, sondern ist Mensch. Das ist diese Vorgeschichte. Vorgeschichte, nennt sie Johannes Paul II. Und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Aber nicht deswegen, weil der Mensch jemanden braucht, um nicht alleine zu sein, sondern weil er jemanden braucht, damit er sich verschenken kann. Ich brauche dich nicht primär, damit ich jemanden habe für mich, sondern ich brauche dich primär, damit ich weiter lernen kann, ich selber zu werden, indem ich mich verschenke. Und das ist vielleicht nicht unser erster Gedanke. Und daraufhin sagt Johannes Paul II., er macht mit dem Menschen einen Test. Er kreiert also um ihn herum Schöpfung, die Tiere. Und der Mensch sieht die Tiere und sagt ja, aber nein, weil die Tiere sind zwar gut, ich kann eine gewisse Beziehung zu ihnen haben, aber ich kann nicht ganz eins mit ihnen werden. Der Mensch, der Leib und Geist und Seele hat, wenn man das so aufteilen möchte, das ist eine Möglichkeit, ihn aufzuteilen, wird umso mehr eins, indem er eins werden kann auf diesen drei Ebenen. Das ist auch ein Gedanke, den man weiterspinnen kann. Das heißt, eins werden im Leib macht eigentlich dann erst ganz Sinn, wenn wir auch eins sind im Geist und auch eins in der Seele. Wie man eins werden kann in der Seele, darüber sprechen wir nachher nochmal, weil ich glaube, es gibt ganz einfache Wege, die gar nicht eine große Kenntnis über das Gebet brauchen. Jedenfalls, er schafft die Tiere und der Mensch sagt, ja, aber nein, ich kann meine völlige Fähigkeit, mich zu verschenken, kann ich nicht ganz beim Tier anwenden, wenn man so will. Ich kann nicht ganz eins werden. Und daraufhin sagt Gott, richtig, du hast den Test bestanden und dann lässt er einen Schlaf auf ihn fallen. Interessant, der Schlaf kommt später immer wieder vor, kommt bei Abraham vor, wenn er den ersten Pakt schließt mit Abraham. Der Schlaf kommt wieder vor auf dem Berg Tabor, Wenn Christus sich vorbereitet auf das Leiden, dann fallen die Apostel wie in einen Schlaf. In Gethsemane am Ölberg fallen die Apostel wie in einen Schlaf, in dieser Pakt zwischen Gott und dem Menschen, Jesus im Namen der Menschen wiederhergestellt wird. Das nur sozusagen nebenbei. Er lässt den Schlaf auf Adam fallen und wenn Adam aufwacht, sieht er die Frau. Und sieht die Frau und sagt, genial. Aber warum sagt er genial? Und Johannes Paulus II sagt, er sagt nicht genial, weil du hast genau, was ich brauche. Passt, es passt alles, perfekt. Okay, kannst kommen. Sondern er sagt, genial, weil jetzt macht alles in mir Sinn. Jetzt kann alles in mir geschenkt werden. Nicht nur mein Denken, sondern auch mein ganzer Leib und auch meine ganze Seele. Jetzt, wo es dich gibt, kann ich endlich meiner Berufung, geschenkt zu werden, ganz gerecht werden. Das ist natürlich nicht unsere erste Weise, auf den anderen zu blicken. Neulich war ich mit einem jungen Paar zusammen, die verlobt sind und die seit ein paar Jahren zusammenleben. Und er sagte mir, Pater Paul, das ist so toll, jetzt sind wir verlobt. Und wenn ich morgens aufwache und sie ist neben mir, dann sage ich, mein Gott, ich danke dir. Es ist wunderbar, du bist so groß, ich werde nie wieder alleine sein. Und ich habe ihm gesagt, und könntest du eventuell auch sagen, mein Gott, du bist groß, du bist wunderbar, sie wird nie wieder alleine sein. Da guckt er mich an und sagt, doch, das könnte, aber da bin ich noch nicht, ich bin noch nicht so weit. Das würde ich gerne mal wollen, sagen wollen. Ich glaube, wie schön, wenn man im Laufe der Ehe so dahin streben kann. Und ich glaube, vieles geht auch in diese Richtung. Aber dass man das auch mal immer wieder so ganz bewusst sich sagt, wenn die andere Person neben mir ist und sagt und sich im Herzen sagt, du wirst nie wieder alleine sein. Oder sich im Herzen sagt, du wirst immer jemanden haben, der sich für dich interessiert. Du wirst immer jemanden haben, der dich bewundert. Du wirst immer jemanden haben, der über deine Witze lacht, auch wenn es immer dieselben sind. Und zum 500. Mal derselbe Witz. Nicht, sondern nicht, wenn es der Mann der Frau den Witz zum 500. Mal erzählt, sondern vor anderen Leuten sozusagen. Ja? Wie schön, wenn ein Mann seiner Frau sagen kann, du wirst nie wieder alleine sein. Ich möchte einfach nur, dass du es weißt. Ich glaube, das kann man einer Frau nicht oft genug sagen, würde ich mal sagen. Ich glaube, es sind Gedanken, die sind so simpel und einfach, aber die tun uns so gut. Ich war mal hier in Düsseldorf mit einem älteren Ehepaar zusammen. Er war ein großer Unternehmer. Und hat uns von seinen ganzen großen Unternehmen erzählt und seine ganzen Sachen, die er in China ich bin Bayer, ja, in China, also ich sage ja hier China oder China, oder er sagt jedenfalls da drüben, der dort aufgebaut hat. Und sie saß daneben wirklich liebevoll und auch mit Achtung und Respekt schaute sie ihn an, weil sie wusste, das ist für ihn wichtig. Ja. Und auf einmal sagt sie, du hast jetzt zwei verschiedene Paar Socken an. Und er sagt nur, danke. Und es brachen so die ganzen Hochhäuser zusammen und seine ganzen... Ich dachte mir, nein. Aber sie hat es gar nicht böse gemeint, das kam halt so raus. Ja. Nicht so cool, ja. Er war gerade noch der Hero, ja, und auf einmal war er nicht mal fähig, zwei gleiche Socken anzuziehen. Ja, ja, heutzutage ist es anders. Ne? Ich glaube eben heute, früher dachte ich immer, sowohl in der Berufung als auch in der Berufung zur Ehe, gibt es die perfekte Person. Immer wieder bei den Hochzeiten, ich habe so 20 Hochzeiten pro Jahr, dann sagen die immer, the perfect match. Ja? Ihr seid füreinander gemacht. Und ich sage mir heute, dass ich das nicht so sehe. Heute würde ich nicht sagen, es gibt nur die eine Person. Sondern heute glaube ich und bin davon überzeugt, vielleicht stimmt es nicht, ja, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott uns so sehr respektiert in unserer Freiheit und so sehr an uns glaubt, weil er weiß, was alles in uns drin steckt, dass er sagt, sagt mir, was ihr wollt und wenn ihr euch entschieden habt, dann bin ich mit euch und dann wird das klappen, solange ihr mich sozusagen drin lasst, auf eure Weise, so wie ihr könnt. Aber ich gehe diesen Weg mit euch. Es gibt, weil sonst laufe ich im Leben rum, heute habe ich oft junge Erwachsene, die sind 30 Jahre alt, und wie weiß ich, wer der Richtige ist? Und sagt, nein, das ist nicht die Frage, wer der Richtige ist. Es ist die Frage, für wen bist du der Richtige? Ja?
Wem kann ich helfen, ein ganzer Mensch zu, und wer kann mir helfen, dass ich ganz ich selber werde? Nicht so wie, ja, du nicht.
Ja, zum Beispiel, das würde nicht funktionieren zwischen der Wespe und mir. Ja.
Heute glaube ich, dass es eben nicht die eine Person gibt, die Gott seit immer für mich vorbestimmt hat, sondern ich glaube, dass Gott sagt, hier sind die Menschen, versuch dich selber kennenzulernen, versuch deine Grenzen kennenzulernen, die kennen wir natürlich eh erst nach so und so vielen Jahren, das ist klar. Ja. Und wenn ihr euch entscheidet, dann sage ich bin bei euch und ich gehe diesen Weg mit euch. Und dann glaube ich, dass Gott Folgendes sagt. Ich glaube, dass er dann sagt, so ähnlich wie ich das dieser Schottin gesagt habe, pass auf, ich vertraue dir jetzt einen Mann an, beziehungsweise eine Frau. Ja? Ich vertraue dir jetzt diesen Mann an und ich habe über diesen Mann, ich habe einen Plan für diesen Mann. Kannst du mir helfen, dass dieser Plan in Erfüllung geht? Und je mehr dein Herz und mein Herz auf einer Seite sind sozusagen, on the same page, also wirklich in Harmonie sind, desto mehr wird das funktionieren. Und dann möchte ich, dass du dich öffnest, denn ich werde durch diesen Menschen hindurch versuchen, dich zu deiner Fülle zu bringen. Wenn ein Paar versucht, sozusagen in diesen Gedanken sich einzupendeln und mal sozusagen rauszuschlüpfen aus der Rolle, wer bist du für mich, sondern zu überlegen, was ist der Blick Gottes auf dich und wie könnte ich eigentlich mit diesem Blick mitspielen? Ja, wie könnte ich eigentlich Gott helfen, dass du wirst, was er will? Und wie könnte ich mich eigentlich öffnen für Gottes Wirken, sodass er durch dich hindurch in mir sein Werk weiterführen kann? Das heißt, ich würde mich öffnen, ich würde mich dir ganz öffnen und vielleicht gibt es Dinge in dir, die für mich immer verwirrend sein werden, die für mich immer überraschend sein werden, die für mich immer irgendwie fremd sein werden. Aber vielleicht sind es genau diese Dinge, durch die hindurch Gott mich eben weiterführt, heraus aus meiner Komfortzone und weitergehen. Also ich muss sagen, mir persönlich hilft das extrem. Wenn ich auf meinen Mitbruder schaue, wir sind zwar nicht verheiratet, aber wir leben seit vielen Jahren zusammen, wie das heute so ist, ne? Und wenn ich einfach nur ich selber bin, dann nervt mich vieles. Und wenn ich da stehen bleibe, bin ich selber schuld. Dann komme ich nirgendwo hin. Und das ist nicht sein Problem, das ist mein Problem. Aber wenn ich auf den schaue und mir überlege, wie schaut Gott ihn an und was liebt Gott in ihm und wo würde ihm Gott gerne helfen, dass er noch mehr er selber werden kann, nicht wie ich es will, wie er es will. Gott kennt ihn. Dann schaue ich sofort anders auf ihn und sofort beruhigt sich mein Herz und sofort merke ich, dass ich viel gerechter auf ihn schaue. Vielleicht überhaupt dann erst gerechter auf ihn schauen kann. Das ist ein Gedanke, der mir im Moment wirklich viel, viel Nahrung gibt, weil ich merke, es hilft mir aus meiner Kleinheit, meines Blickes und meiner Gewohnheit und meines immer selben Urteils herauszuklettern und in dieses Größere hinein, was viel schöner ist. Jesus sagt, sich beziehend auf diesen alten Text von der Genesis, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Und wir können natürlich zunächst denken, er meint primär die Ehe sozusagen, Mann und Frau. Aber Johannes Paul II sagt, ja, aber ich würde weitergehen. Nicht nur die Ehe, überhaupt Mann und Frau, sagt er. Überhaupt Mann und Frau. Das heißt, der Mann ist, sorry to say, ja, er ist nur Mann. Und es fehlt ihm ein ganzer Teil des menschlichen Wesens, nämlich die Frau. Und die Frau, sie ist nur Frau. Das heißt, es fehlt ihr ein ganzer Teil des Menschseins, das eben im Mann steckt. Und darum sagt Johannes Paul II, dir Mann, ich schenke dir diese Frau, damit du vollständig wärst und ganz wärst. Und das Problem ist, für mich als Mann wird vieles, was aus einer Frau herauskommt, anders sein. Und vielleicht mit den Jahren zum Teil noch befremdender sein als am Anfang. Und andere Sachen werden vertrauter. Und andersrum auch. Und wenn ich raussteige aus meinem Denken, dass mir das vertraut ist oder nicht, und sage, das schenkt mir Gott, damit ich mehr ich selber werde, Zwischen mich hat es immer fasziniert und ich habe die Antwort noch nicht. Ja. Warum es für eine Frau so wichtig ist, teilzunehmen am Leben des Mannes, dabei zu sein, mit zu sein. Warum es für eine Frau so wichtig ist, dass der Mann an sie gedacht hat und dass sie das weiß und dass er das kommuniziert. Das habe ich nie so und gestern habe ich das einem Mitbruder gesagt, einem anderen Mitbruder. Und er sagte mir, also bumm, spontan, ja klar, weil sie ist eigentlich fürs Leben geschaffen. Und sie ist geschaffen, dass da drin Platz ist für einen anderen. Ich dachte, wow, das ist ja toll, ja. Toller Gedanke. Ob das theologisch, wissenschaftlich so stimmt, weiß ich nicht. Aber ich fand es eine schöne Antwort. Aber ich glaube, es gibt vieles im anderen, was für mich befremdend sein wird. Wenn meine Mutter mich anruft und sie will jetzt, dass ich ihr schöne Sachen sage, und ich habe jetzt keine Lust, ihr schöne Sachen zu sagen, das geschieht, weil es manchmal der falsche Moment ist. Und manchmal bin ich zu blöd, um mir zu sagen, es ist nicht der richtige Moment, kann ich dich in 10 Minuten anrufen, sondern bin ich dann irgendwie so. Also mittlerweile habe ich das gelernt, das ist mir ein paar Mal früher geschehen und dann dachte ich, ich bin zu blöd. Ich musste nur sagen, kann ich dich in 10 Minuten zurückrufen, jetzt bin ich gerade gestresst. Aber früher habe ich es ja nicht gesagt und dann war ich unfreundlich am Telefon. Dachte, wie blöd, ich hätte es dir doch sagen können. Ja, und dann hat sie es natürlich auch gemerkt und verstanden. Ja. Also ich glaube, Mann und Frau, das gehört eben zusammen. Und wie schön, wenn Paare so mit den Jahren sozusagen hereinlassen, was fremd ist, und das einfach sozusagen vervollständigend an sich heranlassen. Man lernt schon wirklich dazu. Man lernt wirklich dazu. Wie schön, wenn sie dann einander Hüter werden. Adam, der Hüter des Gartens, der behütet sozusagen das, was wertvoll ist in der Frau. Johannes Paul II. Sagt noch was anderes, was ich faszinierend finde. Wir können manchmal denken, dass, also ich sag mal, wenn ich die Paare auf die Ehe vorbereite, ja, dass wir im Geist sozusagen gottähnlicher sind und im Leib den Tieren ähnlicher sind. Und Johannes Paul II. Sagt, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir sind sogar im Leib noch gottähnlicher und sogar in der Sexualität Gott noch ähnlicher. Und wenn man das erstmal hört, sagt man, wow, wie. Sagt, ja, weil es ist zunächst einmal Gemeinschaft, es ist aufeinander zugehen. Beim Tier ist es ja nur Vermehrung, das automatisch geschieht nach Instinkt. Und beim Menschen ist es ja Begegnung. Es geht ja viel mehr als nur der Leib. Es ist ja wirklich, es ist Geduld, es ist Vertrauen, es ist Verstehen, es ist aufeinander zugehen. Und dann glaube ich erst ganz, wenn es eben auf diesen 3 Ebenen geschieht. Ich war neulich mit einem Paar zusammen, die sind noch sehr jung, die sind gerade mal 3-4 Jahre verheiratet und die hatten am Anfang ihrer Ehe angefangen zusammen zu beten. Und dann haben sie aufgehört. Und er kam auf, und sie kamen beide auf mich zu bei so einem Wochenende, was wir gemacht haben zusammen. Und er ist so sehr outspoken, spricht die Sachen aus und sagt: Pater Paul, das ist bei uns irgendwie schwierig geworden, diese körperliche Beziehung, weil wir uns irgendwie so aneinander gewöhnt haben, dass nichts mehr besonders ist und sie interessiert sich nicht mehr und ich verstehe sie nicht mehr und sie mich nicht mehr. Und ich habe gefragt, betet ihr noch zusammen? Und er hat gesagt, nein, wir haben aufgehört. Und ich habe gesagt, vielleicht hat es auch damit zu tun, vielleicht. Ja. Weil ich glaube, und Johannes Paul II. Spricht, das ist ganz interessant, er spricht über die Nacktheit des Leibes und die Nacktheit der Seele. Und er sagt, die Nacktheit der Seele muss der Nacktheit des Leibes vorausgehen. Und er sagt, Nacktheit der Seele heißt, wenn ich dem anderen Einblick gewähre in mein tiefstes Inneres. Und sehr oft ist es ja für den einen der beiden das viel größere Geschenk, dass ich mich dir öffne und dir Zugang gewähre. Sehr oft ist es für die Frau ein Riesengeschenk, wenn der Mann ihr irgendwie Zugang gewährt zu seinen innersten Freuden und Sorgen und Gedanken und Gefühlen. Und das wissen wir Männer oft nicht so recht, wie das geht. Und da reinlässt sozusagen. Das ist oft eines der größten Geschenke, was ich dem anderen schenken kann. Und Johannes Paul II. Sagt eben, diese Nacktheit der Seele, das heißt dieses Öffnen, sich öffnen dem anderen oder vor dem anderen sozusagen meinen Blick auf den Schöpfer auch und auf das Leben barlegen, sozusagen offenlegen. Und ich dachte mir eben, der Leib und der Geist und die Seele sind ja auf 3 sehr unterschiedlichen Bahnen und Geschwindigkeiten. Die Paare leben ja heute meistens schon zusammen und kennen sich sozusagen vom leiblichen gut, vom geistigen mit den Jahren immer besser, aber vom seelischen sehr wenig und zum Teil gar nicht. Und es ist echt beeindruckend, wenn man in der Ehevorbereitung Paare, die seit 5 oder 10 Jahren zusammenleben, ihnen beibringt zu beten zusammen. Und wenn man ihnen zu verstehen gibt, dass der Leib ja immer Ausdruck ist von etwas, was drin ist. Unsere einzige Art auszudrücken, was wir im Herzen haben, ist ja unser Leib. Durch die Augen, durch die Worte, durch die Gesten, durch die Hände, durch den ganzen Leib drücken wir aus, was drin ist. Aber je mehr das, was drinnen ist, mit dem anderen verbunden ist, desto mehr ist dieses leibliche Miteinandergehen überhaupt Sinn erfüllt. Es kann teilsinn erfüllt sein, aber es kann noch sinnvoller sein. Und ich beobachte, dass wenn Paare beginnen, gemeinsam zu beten, auf einmal sie beginnen, ähnlicher zu denken. Und dann ist dieses Zusammenkommen der Leiber noch sinnerfüllter, weil man dann schon verbunden ist auf einer tiefen Ebene. Und dann ist diese körperliche Verbundenheit Ausdruck von viel mehr als eben nur ich bin mit dir, sondern ich bin zutiefst mit dir. Und dieses Beten miteinander, ich habe komischerweise bisher den Paaren in der Ehevorbereitung das nie beigebracht. Und dieses Jahr habe ich angefangen und bringe dem Paar normalerweise 2 ganz einfache Systeme bei, ganz simpel. Das eine ist, ich sitze neben dem anderen, wir schließen beide die Augen, wir bleiben 1 Minute still. Und wir stellen uns einfach nur in der Stille unseres Herzens vor, dass wir sozusagen unsere Seelen, wenn man sich vorstellt wie ein Garten, einfach aufmachen und den Gärtner, Jesus, reinlassen. Einfach nur das. Und wenn er reinkommt, weiß er, was er im Garten macht. Ich muss dem Gärtner nicht sagen. Übrigens, der Gärtner sagt, ich habe den Garten gemacht, ich kenne mich da aus, okay? Du lass mich nur rein. Und das mache ich besser als du. Okay, Respekt. Ja. Der hat deinen Garten gemacht. Ja. Und der weiß, was da drin ist. Der weiß, was da nicht reingehört. Und der weiß, was da reingehört. Und der kann pflanzen, was du nicht pflanzen kannst. Der kann rausnehmen, was du nicht rausnehmen kannst. Du kannst da drin Schwächen haben, wo er sagt, don't worry, die hast du nicht da reingetan. Die wachsen da. Ich kann da schon durchschauen. Keine Angst. Ja, mein Mann und meine Frau nicht. Ja, ich weiß, ja. Und er kann auch Sachen rausreißen und er kann auch Sachen stärken. Und ich muss das wissen, er ist der Gärtner und wir haben beide einen Garten und seit unserer Hochzeit haben wir den gemeinsam und der hat sich verbunden. Und wir müssen, wenn wir nebeneinander sitzen in Stille, wir können uns sogar an der Hand halten. Und wenn uns das zu peinlich ist, dann müssen wir es nicht machen. Aber wir können das machen, das ist gut. Man kann sogar vorher ein Kreuzzeichen machen, wenn man ganz extrem sein will. Ja. Und sich dann in der Hand halten, dann 1 Minute still sein, Augen zu und nur in der Stille des Herzens stellen sich beide vor, wir machen diesen Garten auf und du kommst rein und du schaust und nickst und sagst, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Und beginnst zu und dann setzt er sich sozusagen zwischen uns. Und dann, wenn eine Minute vorbei ist, dann machen wir ein kleines Zeichen und dann im Extremfall auch noch ein kleines Kreuz auf die Stirn vom anderen entfernt. Und das ist ein geniales Gebet, weil das wichtige Gebet ist nicht zunächst, was wir sagen, als Gott, als ob Gott nicht wüsste, was wir brauchen. Sondern das wichtige Gebet, dass wir ihm sagen, du darfst rein, Punkt. Und dass wir ihm Zeit schenken. Und in der Zeit weiß er sehr gut, was man macht. Il se débrouille très bien. Dieu. Das war jetzt Französisch. Das heißt, er weiß sehr gut, was er drin machen soll. Und ihn sozusagen hineinlassen und dann ist gut. Dann kann man 1 Stufe weitergehen für die Experten. Ich versuche die Schwelle sozusagen nicht zu hoch zu halten. Papst Franziskus hat ja diesen ganz einfachen 3-Schritt gemacht. Danke, tut mir leid, bitte. Ja, super simpel. Und ich kann Gott sagen, oder wir können Gott zusammen sagen, so, wie geht das jetzt? Und das habe ich damals, als ich es ausprobiert, da war ich mit einem Ehepaar zusammen, die sollte ich eigentlich letztes Jahr verheiraten. Und dann haben sie ein Kind bekommen. Und dann hat sie gesagt, dann warten wir lieber ein Jahr und dann schauen wir, wie das weitergeht. Jetzt haben sie das Kind und so. Dann bin ich zu ihnen hin und dann haben wir weitergemacht, die Ehevorbereitung. Und das Kind weinte dauernd und weinte. Und wir wollten reden und es ging nicht so richtig, weil das Kind dauernd weinte. Einigermaßen haben wir es hingekriegt. Und dann habe ich ihnen erklärt, wie man zusammen beten würde. Und dann musste ich gehen und dann plötzlich spüre ich im Herzen, dass Gott mir sagt, so, und das macht ihr jetzt zusammen. Und ich sage, nee, ist nicht, ich muss jetzt gehen. Das macht ihr jetzt zusammen. Okay. Ich habe gesagt, weißt, wisst ihr was, wir setzen uns nochmal hin, das machen wir jetzt zusammen. Ach so, okay, gut. Gut. Dann habe ich ihr gesagt, pass auf, oh nee, das machen wir jetzt so. Also, zunächst sagt jeder von uns bitte danke für etwas. Okay, ich habe ihr gesagt, fang an. Du sagst jetzt danke, aber nicht ich danke Gott für, sondern ich sage, danke mein Gott für irgendwas. Dann hat sie gesagt, danke mein Gott, und dann wird man sofort irgendwie so emotional. Ja? Und dann habe ich gesagt, jetzt du und er. Und dann hat er, danke mein Gott, und ich sehe noch, wie sie ihn anschaut. Ne? So. Er sagt, er lässt mich rein. Ja? Und dann habe ich auch nicht mitgespielt, sondern mitgebetet. Ja? Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt sagen wir, mein Gott, ich bitte um Entschuldigung für. Mon Dieu, pardon pour. Man sieht zuerst und dann er, mein Gott, ich bitte um Entschuldigung für, dass ich heute im Büro mit dieser Person, und sie schaut ihn an. Und man hat richtig gesehen, wie irgendwas zusammenwächst. Die hatten ja noch nie zusammen gebetet. Ja? Und dann, mein Gott, ich danke dir. Und ich habe auch um Entschuldigung gebeten, ja, für immer dieselben Sachen. Fehlende Nächstenliebe mit dem Mitbruder. In Gedanken, in Blicken manchmal und so weiter. Gedanken ist ja schlimm genug. Und dann danke für, na und dann bitte Herr, hilf mir so. Das war so schön, dieser Moment, und so simpel. Und das Tollste war, das Kind ist im Moment, in dem wir das Kreuzzeichen gemacht haben, am Anfang, so eingeschlafen. Ich habe noch ein Foto im Handy vom Kind, also schläft. Nach 3 Stunden, wo wir zusammen waren, und es hat dauernd geweint, wir haben nun das Kreuzzeichen gemacht, das Kind ist eingeschlafen. Ich habe ihm gesagt, hat er gesehen? Ich habe gesagt, das funktioniert. Ich sage, ja klar funktioniert das. Ja. Ja. Also es schläft nicht ein, weil es so süß ist und so schön ist oder weil eine Kerze brennt, sondern weil Gott kommt. Ja, der kommt. Der kommt auch, wenn wir das nicht so merken. Und ich meine, ich glaube, das kann so eigentlich jedes Paar machen. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man im Auto unterwegs ist, für die das sozusagen ganz weit weg wäre. Wenn man im Auto unterwegs ist, hat mir das meine Mutter beigebracht, als sie angefangen hat, mit ihrem Mann zu beten. Mein Vater war gar nicht gebetet und so, überhaupt nicht, also weit. Er hat sogar, als er aus der Schule, mit der Schule fertig hat, er sich geschworen, er wird nie einen Fuß in eine Kirche setzen. Heute geht er fast jeden Tag in die Messe mit einer Mutter. Gott hat so seine Wege. Aber dann hat sie im Auto mit ihm gebetet, aber weil das macht einen schönen Lärm, man muss sich nicht anschauen, so und, ne? Und man ist eh viel im Auto unterwegs. Und ich denke, wenn man im Auto unterwegs ist und eine Minute still ist und nur die Augen schließt, also der Beifahrer, der andere kann so tun sozusagen oder kann in Gedanken trotzdem verbunden sein, unterschätzen wir nie, was Gott in dieser Minute in ihnen beiden verbinden kann. Ich war neulich mit meinen Eltern zusammen vor 2 Jahren. Da hatte mein Vater riesen Augenprobleme und daraufhin war er ein bisschen mehr genervt und war ein bisschen brummiger und musste operiert werden an der Makula und das war schwierig und das ging immer wieder und immer wieder und man wusste gar nicht, ob er überhaupt wieder sehen werden kann und vor allem, ob er wieder jagen werden kann, was für ihn sehr wichtig ist, die Jagd natürlich, und hatte schon irgendwie ganz alles aufgegeben, ne? Und jetzt geht alles wieder gut und ist noch glücklicher, aber daraufhin war er grumpy. Ja, so, und meine Schwester hat mir ein WhatsApp geschickt, sagte, Paulus, wäre gut, dass du mal vorbeischaust, einfach nur, weil es ein bisschen stressig ist im Moment, weil halt der Papa krank ist und es ist halt schwierig und so. Und daraufhin bin ich hin und habe einfach mit ihnen viel geredet über, was sie eigentlich so die letzten 50 Jahre erlebt haben und was eigentlich am schönsten war und so. Das war ganz gut. Und dann habe ich die gefragt, was verbindet euch eigentlich am meisten? Und dann wollte meine Mutter gleich loslegen. Ich habe ihm gesagt, Scht. Und dann hat mein Vater, meine Mutter ist so wie ich, wir reden gerne. Ja. Und dann sagte mein Vater, weißt du, Paolo, nach über 50 Jahren Ehe hast du zwar vieles, was dich verbindet, aber du hast auch vieles, was sehr anders wird. Weil du dich halt weiter veränderst und in vielen Sachen veränderst du dich auch in entgegengesetzte Richtungen weiter. Ich werde ungeduldiger und so. Aber ich glaube, wir haben diesen Weg mit Gott begonnen damals und wahrscheinlich kann ich sagen, dass das heute eines der stärksten Bindeglieder geworden ist. Weil einfach durch diese Zeit, die wir gemeinsam Gott geschenkt haben, er in beide hineingekommen ist. Und das verbindet schon sehr viel zwischen uns beiden. Ja, das ist interessant, ja. Weil sie sind wirklich sehr unterschiedlich und sind immer unterschiedlicher. Ja, und mein Vater ist ungeduldig und redet schneller. Und dann, wenn sie nicht hört, dann haben sie beide Hörprobleme. Und daraufhin, wenn sie das Hörgerät nicht anhat und er, dann werden sie beide sehr laut und ein bisschen genervt. Er vor allem, und sie hat eine unendliche Geduld. Aber so, und denke, tut die Dinge halt rein. So. Aber das sind so eben ältere Leute Probleme irgendwie. Naja, gut. Dazu vielleicht noch ein letzter Gedanke, den Johannes Paul II. Sagt, und der, glaube ich, interessant ist. Also einerseits ist natürlich dieses Geschenkwerden für den anderen und sozusagen seine Beziehungen, die ich habe, mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, wenn sie noch leben, mit meinen Geschwistern, auch versuchen mal zu messen im Sinne von, bin ich eigentlich ein Geschenk für diese Person oder wie könnte ich eigentlich Geschenk sein für diese Person? Natürlich nicht nur, ja, und das geht auch nicht nur einseitig, das ist eh klar, aber eben auch. Und es ist interessant, wenn man diese Logik vom Geschenk anwendet, schaut man anders auf einen Menschen. Einfach der Blick ergänzt sich, würde ich sagen, wird vollständiger. Johannes Paul II. Sagt was ganz, ganz Interessantes. Er spricht, und das ist jetzt sozusagen katholische Mystik, aber die sehr schnell sehr konkret wird. Er sagt, es gibt bei den Mystikern und bei den großen Heiligen etwas, was man nennt die Nacht der Seele. Ja. Sie haben vielleicht gehört von Mutter Teresa, die 50 Jahre lang irgendwie in Dunkelheit lebte und den Glauben irgendwie verloren hatte und nicht mehr glauben konnte. Ist mir noch nicht passiert, ja. Es geschieht, glaube ich, den großen Heiligen oder vielleicht denen, die unterwegs sind, aber manchmal lähmt Gott gewisse Teile in uns, damit er in uns ganz machen kann, was er will. Wie ein guter Arzt manchmal eine Narkose anbringt, damit er operieren kann. Etwas, was der Mensch nicht selber an sich reparieren kann. Dann gibt es eben die Nacht des Geistes. Und die ist das sozusagen, wenn Gott in der Seele was reparieren will, legt er manchmal den Geist lahm, sozusagen wie der Arzt den Körper lahm legt, damit er im drinnen was reparieren kann. Und manchmal fällt uns das Beten sehr schwer, manchmal fällt uns der Glaube schwer, manchmal fällt uns die Geduld schwer mit dem anderen. Manchmal ist das, der Geist eben, lebt eine Nacht durch. Und das kann auch in der Ehe geschehen, dass ich dem anderen, in meinem Blick auf dem anderen, in meinem Gedanken, dass es mir einfach schwer fällt, gewisse Sachen zu dulden, zu ertragen, anzunehmen, zu lieben und so weiter. Aber das gehört ganz normal zum Leben dazu. Zum ganz normalen Entwicklung des Menschen gehört das einfach dazu. Ich muss nicht immer alles verstehen. Manchmal ist treu sein und weitergehen wichtiger als alles verstehen. Maria hat den Dienern in Kanaan, bei der Hochzeit von Kanaan, gesagt, was er euch sagt, das tut. Und dann hat Jesus ihnen gesagt, füllt diese Steinkrüge mit Wasser. Das macht keinen Sinn. Wenn die gesagt hätten, das macht keinen Sinn, dann wäre nie was geschehen. Die haben gemacht, was er gesagt hat. Es gibt Momente, da muss ich nicht verstehen, da muss jemand anders verstehen. Und ich muss manchmal weitergehen. Und was besonders wichtig ist, ist weitergehen dann, wenn ich gerade gar nichts verstehe. Ja? Den Jugendlichen auf den Sommercamps bringe ich bei, wenn du gestresst bist, wenn du müde bist, wenn du hungrig bist, wenn du übermütig bist, treffe keine Entscheidungen. Treffe keine Entscheidungen nach 23 Uhr, die grundlegend was ändern. No, überschlaf es, ja. Sag nicht wichtige Sachen, wenn du schlecht gelaunt bist. Ja. Eh klar, sende keine E-Mails nach so und so viel Uhr abends, ja, gewissen Sachen. Ja. Aber ich glaube, da ist wirklich was dran. Und dann sagt Johannes Paul II., es gibt auch die Nacht des Leibes, des Körpers, wo der Körper nicht mehr funktioniert, wo er müde ist, wo er schlecht drauf ist, wo er sich nicht mehr wohlfühlt in sich selber, wo auch das Körperliche vielleicht nicht so funktioniert, das kann geschehen. Und zu wissen, das gehört auch dazu. Aber ich habe nicht ein Versprechen gemacht am Tag meiner Ehe, dass ich immer gut fühlen werde. Ich habe ein Versprechen gemacht, dass ich da sein werde. Dass ich dich ernst nehmen werde. Und Gott sei Dank habe ich dieses Versprechen gehabt. Ich habe ein Paar, das ich sehr, sehr mag, die leben in Genf und die sind jetzt 30 Jahre verheiratet. Und die sagen mir beide, also jeder, der die kennt, sagen, boah, super Ehe und toll alles. Die sagen mir beide, wenn wir den hier nicht hätten, hätten wir uns schon 150 Mal geschieden. Beide ziemliche Temperamente. Ja. Aber ich finde, das ist interessant. Die Treue ist etwas viel Größeres als der Erfolg. Ich glaube, der größte, unter Anführungsstrichen, Erfolg, den ein Mensch auf dieser Welt haben kann, das Größte, was ein Mensch erreichen kann auf dieser Welt, ist, einem anderen Menschen treu zu bleiben. Da zu sein. Ja. Weil es eben den ganzen Menschen braucht. Eben auch die Geduld, das Vertrauen, das Weitergehen, das Nicht-Aufgeben. Das immer wieder mich umkehren, bekehren sozusagen. Ich lasse dich mal mit diesen Gedanken hier. Wenn einer dieser Gedanken hilfreich war, dann ist es gut. Wenn es zwei waren, umso besser. Ich sage nicht, dass ich das alles kann. Ne? Also man predigt als Priester immer zu sich selber sozusagen. Man sagt den anderen alles, was man selber eigentlich machen sollte. Ja. Ich habe jetzt hier ein paar, so ein Pack mit Fragen. Ich würde Sie einladen, dass Sie sich, wie ist es vom Tagesplan hier, was ist jetzt? Noch eine Stunde Zeit. Ich würde sagen, nehmen Sie sich bitte ein halbes Stündchen als Paare und lesen Sie einfach gemeinsam diese Fragen und versuchen Sie, über die eine oder andere Frage zu sprechen. Vielleicht können Sie sagen, brauchen wir das nicht, okay. Und vielleicht ist eine oder andere Frage gut. Hat alles damit zu tun, sozusagen diese Identität geschenkt zu sein, Gabe zu sein, an sich verschenkender zu sein, aber auch Zeichen zu sein. Ja? Denken wir immer dran, ich denke, ein Ehepaar ist immer ein Zeichen in dieser Welt, das herumgeht, ohne zu wissen, dass es Zeichen ist. Und die jungen Paare frage ich immer, von 100 Paaren, die ihr in der Straße seht, wie viele Paare seht ihr, wo ihr sagt, boah, hoffentlich werden wir mal wie die? Dann gucken sie mich an und sagen, zwei. Das heißt nicht, dass die anderen keine guten Paare sind, aber so ein Paar, das leuchtet, das ist schon auch was Tolles, das ist schon ein Geschenk. Und dann merken die sofort, boah, wenn wir mal so ein Paar würden, dann könnten wir geschenkt sein, ohne es zu wissen. Und im Plan Gottes ist das Paar eigentlich gerufen, ein Zeichen zu sein. Ein Zeichen zu sein, das die Menschen daran erinnert, dass Liebe immer noch wichtiger ist als Recht haben. Dass Liebe immer noch wichtiger ist als Erfolg haben. Es gibt einen Engländer, der hat gesagt, it's more important to be kind than to be right. Ja, es ist wichtiger, freundlich zu sein, als recht zu haben. Ich würde sagen, gar nicht falsch, weil der freundlich ist, hat schließlich recht. Ja? Das heißt, der gewinnt schließlich. Allmächtiger Gott, wir wollen dir diesen Moment jetzt anempfehlen und wollen dich bitten, dass du uns hilfst, ein wenig still zu werden, in uns zu kehren, ein wenig gemeinsam nachzudenken, sodass wir aus diesem Tag das meiste herausholen können. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. So, wie gesagt, dann nehmen Sie sich jetzt am besten so eine halbe Stunde Zeit, knappe halbe Stunde Zeit.